SRF 1.
Uhr, willkommen zum Rendezvous heute Mittag mit diesen Themen. Gesucht, aber nicht gefunden. Die Schweizer Regionen sind nicht interessiert an einem Test mit Mobility Pricing. Vor dem G20-Gipfel in Hamburg. Deutschland rechnet auch mit G20-Gegnern aus der Schweiz und führt systematische Grenzkontrollen durch. Querelen um den Milchpreis. Nun schaltet sich der Schweizer Bauernverband ein. Wir fragen, ist jetzt eine Entspannung in Sicht? Und junge Journalistinnen und Journalisten bewegen sich im Internet wie Fische im Wasser, könnte man meinen.
Sie nutzen es zwar für sich zum Recherchieren und um mit ihren Kolleginnen und Freunden zu kommunizieren, aber wie man das selber macht, haben sie recht wenig Vorstellung und vor allem wollen viele das auch gar nicht.
Sagt Ausbildnerin Alexandra Stark. Mehr zu den Mühen mit der digitalen Revolution im Journalismus um 13 Uhr. Im Studio Brigitte Kramer. Guten Mittag. Staus auf der Autobahn, immer mehr Menschen im Zug. Der Verkehr wächst seit Jahren. Dadurch kommt es zu Engpässen, vor allem in Spitzenzeiten. In der übrigen Zeit sind weniger Leute unterwegs. Der Bundesrat will, dass Straßen und Schienen gleichmäßiger ausgelastet sind. Mobility Pricing könnte eine Lösung sein. Das heißt, Pendlerinnen und Pendler müssten in Spitzenzeiten mehr bezahlen. Der Bundesrat hat deshalb Regionen gesucht, die das Modell testen. Ist aber nicht fündig geworden. Geraldine Eicher.
Am Anfang waren es 5. Genf, Tessin, Zug, St. Gallen und Bern hatten Interesse angemeldet an einem Versuch mit Mobility Pricing. Denn sie alle haben im Verkehr einen Leidensdruck, haben Staus auf den Straßen oder Engpässe in den Zügen. Doch einer nach dem anderen hat sich abgemeldet, weiß Michael Müller, Sprecher des Bundesamts für Straßen.
Es gibt in der Schweiz im Moment keine Region, kein Kanton oder keine Stadt, die genau die gleichen Vorstellungen von Mobility Pricing hat wie der Bund.
Denn dieser will nur ein Pilotprojekt mit Straße und Schiene. Genf und der Kanton Tessin aber möchten vorab ein Road Pricing testen, also eine Straßenabgabe und den öffentlichen Verkehr nicht einbeziehen. Im Kanton Bern befürchtet man je nach politischer Brille entweder eine Benachteiligung der Landbevölkerung, die auf das Auto angewiesen ist, oder der Städter, die stärker auf den öffentlichen Verkehr setzen. In St. Gallen wiederum setzt man andere politische Prioritäten. Bleibt nur noch Zug. Doch auch mit Zug will der Bund nicht einen echten Versuch starten, sondern einen auf dem Papier, eine Wirkungsanalyse. Dabei soll Verschiedenes geprüft werden.
Welche Auswirkungen Mobility Pricing auf verschiedene Parameter hat, zum Beispiel auf den Verkehr, zum Beispiel auf das Gewerbe, zum Beispiel auf die räumliche Entwicklung.
Es geht also darum, an existierenden Verkehrsproblemen im Kanton Zug zu analysieren, wie man Fahrten besser über den Tag verteilen könnte und mit welchen finanziellen Anreizen. Bis in 2 Jahren will der Bundesrat das weitere Vorgehen beschließen. Bis dann dürfte auch der Leidensdruck in den Kantonen weiter steigen und parallel dazu allenfalls die Akzeptanz von Mobility Pricing in der Bevölkerung. Und die Akzeptanz braucht es für Pilotversuche mit allen, ist eine Gesetzesänderung nötig. Eine hohe Hürde. Der Bundesrat hat deshalb schon eine Idee für einen nächsten Schritt, einen Praxistest mit freiwilligen Testkunden.
Geraldine Eicher. Nun weitere Meldungen des Mittags mit Kevin Kahanes.
Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena, die wegen finanzieller Schwierigkeiten vom Staat gerettet werden soll, will bis 2021 jede 5. Stelle abbauen. 5.500 der rund 25.000 Stellen sollen wegfallen, wie die Bank mitteilt. Außerdem sollen über 600 Filialen geschlossen werden. Gestern hatte die EU-Kommission einen umstrittenen Plan der italienischen Regierung genehmigt. Sie will die Bank mit 5,5 Milliarden Euro retten. Der schwedische Autohersteller Volvo will keine Autos mehr produzieren, die einen herkömmlichen Benzin- oder Dieselmotor haben. Ab 2019 werden alle neuen Modelle mit einem Elektromotor ausgestattet sein, als reine Elektroautos oder zumindest mit Hybridantrieb, das teilt Volvo mit. Ältere Modelle mit reinen Benzin- oder Dieselmotoren sollen schrittweise aus dem Angebot genommen werden. Dies bedeutet das Ende des Autos, das nur mit einem Verbrennungsmotor angetrieben werde, sagte Volvo-Chef Håkan Samuelsson. Der langjährige Erzbischof von Köln, Kardinal Joachim Meissner, ist tot. Er starb im Alter von 83 Jahren, wie das Bistum mitteilt. Meissner galt als Vertreter des konservativen Flügels unter den deutschen Bischöfen. Mehrmals kritisierte er öffentlich den Kurs von Papst Franziskus. Meissner hatte das Amt des Erzbischofs von Köln während 25 Jahren inne, bis zu seiner Pensionierung 2014. Wer in der sozialen Arbeit tätig ist, hat oft keine entsprechende Ausbildung. Das kritisiert Avenir Social, der Verband der Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter. Nur die Hälfte der mehr als 100.000 Angestellten im Bereich soziale Arbeit sei dafür ausgebildet, so der Verband. Denn die Berufe würden in der Schweiz nicht vom Gesetz geschützt. Dies habe, Zitat, schwerwiegende Auswirkungen auf die Qualität und Effizienz der sozialen Arbeit. Es brauche daher unbedingt Maßnahmen für mehr qualifizierte Fachkräfte. Das Bundesgericht rügt eine Privatbank. Die Bank Piguet Galland habe einem ehemaligen stellvertretenden Direktor zu stark vertraut, so dass er das Konto einer Kundin habe plündern können. Mit fiktiven Edelmetallkäufen und einer gefälschten Unterschrift verschob er in Etappen 1,5 Millionen Franken auf sein eigenes Konto, selbst als er die Privatbank bereits verlassen hatte. Die Bank fragte zwar bei ihm nach, ob die Aufträge tatsächlich korrekt seien, sie hätte sich aber laut Bundesgericht bei der Kundin aus Frankreich rückversichern müssen, da die Beträge außergewöhnlich hoch gewesen seien. Der Bundesrat hat entschieden, am 26. November keine eidgenössische Volksabstimmung durchzuführen. Mit der neuen Finanzordnung wäre zwar eine Vorlage abstimmungsreif, heißt es in einer Mitteilung der Bundeskanzlei. Die Abstimmung könne aber auch später stattfinden. Es sei das erste Mal seit dem 15. Mai 2011, dass ein Abstimmungstermin des Bundes ungenutzt bleibe. Der langjährige Tagesschau-Moderator Urs Gredig verlässt das Schweizer Fernsehen. Er wechselt in den nächsten Monaten zum geplanten Fernsehsender CNN Money Switzerland. Dort wird er die Stelle des Chefredaktors übernehmen. Der 47-jährige Gredig arbeitet seit 2003 für SRF, unter anderem als Großbritannien-Korrespondent und als Moderator verschiedener Sondersendungen. Das Wetter. Heute und morgen ist es meist sonnig und heiß mit 29 bis 34 Grad. Nur über den Bergen kann es am Nachmittag oder Abend lokal Regen oder Gewitter geben.
Hamburg wird zum Hochsicherheitstrakt. Die Polizei will den Gipfel der G20 schützen, das Treffen der Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer. Gegen das Treffen sind große Protestkundgebungen angekündigt. Auch aus der Schweiz reisen G20-Gegner an. Deutschland verschärft deshalb die Grenzkontrollen. Aus Basel, Marlene Sandra.
Die Anordnung kommt vom deutschen Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Deutschland führt trotz Schengen-Abkommen systematische Grenzkontrollen ein, sagt Caroline Dittrich, Sprecherin der deutschen Bundespolizei Weil am Rhein, direkt an der Schweizer Grenze bei Basel.
Aufgrund der erhöhten Sicherheitsanforderungen anlässlich des G20-Gipfels in Hamburg führt die Bundespolizei verstärkt Kontrollen an den Grenzen zur Schweiz und auch zu Frankreich durch.
Wobei gewisse Grenzübergänge durchgehend kontrolliert würden, andere nur temporär. Die Polizei kontrolliert Reisepässe und schaut, ob gegen jemand ein Einreiseverbot vorliegt, sagt die Stuttgarter Polizei gegenüber der Zeitung Südkurier. Caroline Dittrich von der Bundespolizei Weil sagt, das Ziel sei klar. Es sollen möglichst wenig gewaltbereite Demonstranten nach Deutschland einreisen können.
Selbstverständlich haben wir im Hinblick auf den G20-Gipfel unser Augenmerk sehr stark auf potenzielle Gewalttäter gerichtet, die gegebenenfalls nach Deutschland einreisen wollen und den Ablauf der Veranstaltung in Hamburg stören möchten.
Die Bundespolizei würde auch Gepäck oder Autos durchsuchen nach Waffen, gefährlichen Gegenständen, Sprengstoffen. Wenn es Hinweise gäbe auf Gewaltbereitschaft, würde die Einreise verweigert. Das gelte auch für Protestierende, die mit dem Flugzeug, mit Bussen oder dem Zug anreisen. Heute Nachmittag fährt ab Basel ein Sonderzug für Demonstrantinnen und Demonstranten mit 1000 Plätzen ab Basel Richtung Hamburg. Die Bundespolizei Weil am Rhein führe auch da Kontrollen durch, und zwar systematisch.
Auch hier schauen wir natürlich besonders darauf, ob eine gewisse Gewaltbereitschaft der Person vorliegt. Das heißt, auch hier wird nach gefährlichen Gegenständen, Schlagwerkzeugen, Waffen etc. geschaut. Und auch hier ist es möglich, dass wenn die Erkenntnisse vorliegen und der Einzelfall geprüft ist, dass die Bundespolizei auch die Einreise der Person verweigern kann.
Wie viele Demonstrierende heute in Basel in den Sonderzug steigen, sei noch nicht klar. Wie viele Polizisten im Einsatz sein werden heute Nachmittag, sagt Caroline Dittrich von der Bundespolizei nicht. Man sei gut aufgestellt und habe Verstärkung von der deutschen Polizei, dem Grenzwachtkommando und der Basler Kantonspolizei. Diese unterstützt ihre deutschen Kollegen.
Minuten vor 1, Rendezvous, das gibt es gleich bei uns. Die erschütternden Bilder vom Biafra-Krieg in Nigeria haben vor 50 Jahren in der Schweiz eine Welle der Hilfsbereitschaft ausgelöst.
Die Hilfsorganisationen wurden in diesem Moment mit Spendengeldern beinahe überschüttet, in der Hinsicht, dass sie auch nicht mehr damit umgehen konnten.
Die Hilfswerke waren überfordert und mussten ihre Arbeit komplett neu überdenken. Ein Blick zurück. Die Pharma möchte in der Schweiz mehr klinische Studien machen, also Medikamententests an Menschen. Dafür braucht es die Bewilligung einer Ethikkommission. Das sei wichtig, denn
in der Vergangenheit hat sich doch gezeigt, dass es Umstände geben kann, unter denen Forschende den Schutz von Probanden vernachlässigen,
sagt eine Ethikerin. Und für viele Leute sei es das Beste, das sie im Leben gemacht haben.
A lot of people come here and say, it's the best thing I've done in my life.
So ein Meeresforscher auf Tauchgang mit Haien kurz vor 1. Zuerst zum Knatsch um den Milchpreis. Schon länger wird in der Schweiz um den Milchpreis gestritten. Letzten Monat haben die Querelen zwischen Milchbauern und Milchverarbeitern einen neuen Höhepunkt erreicht. Die Bauern haben einen höheren Milchpreis verlangt. In der Branchenorganisation Milch hat man sich aber nicht darauf einigen können. Seither macht man sich gegenseitig Vorwürfe. Die Migros ist gar aus der Branchenorganisation ausgetreten. Nun hat sich der Schweizer Bauernverband eingeschaltet. Freddy Gasser, kann der Bauernverband die verfahrene Situation entspannen?
Zumindest hat Verbandspräsident und CVP-Nationalrat Markus Ritter heute Morgen versöhnliche Signale ausgesandt. Es habe sich etwas getan, die Milchpreise hätten sich erhöht. Per Anfang Juli hatte der Bauernverband ja verlangt, dass der Richtpreis von 65 Rappen auch tatsächlich ausbezahlt werde. So gesehen seien die großen Milchverarbeiter und der Detailhandel aber nach wie vor gefordert.
Der Milchstreit ist ziemlich kompliziert. Was ist denn das Grundproblem der Branche?
Ja, der Schweizer Milchmarkt ist ja teilweise geöffnet und muss sich damit im internationalen und hochindustrialisierten Milchmarkt behaupten. Um diesen Druck abzufedern, hat man in der Branchenorganisation Milch dann alle vereint. Bauern, Händler, Verarbeiter. Die in der BOM vereinbarten Richtpreise aber sind eben nicht allen vorgeschrieben, sondern gelten nur als Orientierung. Und so versuchen natürlich alle, möglichst viel für sich herauszuholen.
Der Bauernverband hat eine Liste vorgestellt, die zeigt, wer wie viel bezahlt. Gibt es denn große Unterschiede?
Es fällt auf, nur gerade die Mikromolkerei Elsa bezahlt den Richtpreis voll. Die anderen drei Großen bezahlen weniger, vor allem Cremo und die Hochdorf-Gruppe fallen auf. Den beiden wirft Bauernverbandspräsident Markus Ritter denn auch vor, die Bauern nicht fair zu bezahlen. Er verweist dabei auf die verbandseigenen Untersuchungen.
Wir haben die Milchpreise ab 1. Juli 2017 nochmals sehr genau verifiziert und verglichen. Wir machen das an den Beschlüssen der BOM bezüglich Richtpreisen fest und auch bezüglich der internationalen Entwicklung der Milchpreise und insbesondere der Butterpreise, die auf Rekord hoch sind.
Der Bauernverband spielt den Schwarzen Peter also vor allem zwei Milchverarbeitern zu. Was sagen denn diese?
Stellvertretend räumte Hochdorfsprecher Christoph Hug ein, man müsse sich an den Marktverhältnissen orientieren. Den Vorwurf aber lasse er nicht gelten, Hochdorf bezahle unfaire Preise.
Der Richtpreis kann im allerhöchsten Fall eine Orientierung bieten. Jedes Unternehmen ist in einem Marktumfeld aktiv. Emmi arbeitet anders als das Hochdorf in einem anderen Marktumfeld und hat entsprechend andere Möglichkeiten, einen Milchpreis zu bezahlen.
Und die anderen Milchverarbeiter, warum bezahlen die mehr für die Milch?
Wie gesagt, von den grossen vier bezahlt nur die Migros-Molkerei Elsa den Richtpreis. Man muss dazu aber sagen, dass gerade Hochdorf oder auch Cremo stärker dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind, während Elsa vor allem für den geschützten Inlandmarkt produziert.
Um den Milchpreis wird schon länger gestritten. Freddy Gasser, ist denn irgendeine Lösung in Sicht?
Also eine Lösung, die alle zufriedenstellt, also Bauern, Händler und Verarbeiter, das dauert wohl noch lange. Der Milchpreis bleibt in der Schweiz aber unter Druck, dies obwohl im internationalen Umfeld die Milchpreise für die Produzenten gerade in den letzten 12 Monaten markant gestiegen sind. Deshalb, so sagte Verbandspräsident Markus Ritter heute Morgen, wolle der Bauernverband im August erneut eine Zwischenbilanz ziehen.
Danke für diese Informationen und Einschätzungen, Freddy Gasser von der SRF Wirtschaftsredaktion. Hungernde Kinder, verwundete Zivilisten, Nigeria vor 50 Jahren. Ein blutiger Bürgerkrieg forderte Hunderttausende von Toten, der Biafra-Krieg. Die Medien berichten darüber, der Krieg löst weltweit Betroffenheit aus und eine Flut von Spenden. Auch in der Schweiz. Doch die große Hilfsbereitschaft hat die Hilfswerke hierzulande überfordert. Warum und welche Lehren sie aus der Biafra-Krise gezogen haben, im Bericht von Lukas Schmutz.
Die Bilder vom Krieg in Biafra gingen um die Welt. Es waren vor allem die Bilder von hungernden Kindern, die die Öffentlichkeit erschütterten. Und mit diesen Bildern wurde Biafra zum ersten Krieg, der breit und konstant auch in den Medien abgebildet wurde. Das wirkte sich auf die Arbeit der Hilfsorganisationen aus. Zunächst positiv. Sie wurden mit Spenden geradezu überschüttet. Doch darauf waren die Hilfswerke nicht vorbereitet, sagt der Historiker Dominik Matter, der diese Phase der Schweizer Geschichte untersucht hat.
Die Größe der Spendengelder hat ein Ausmaß erreicht, das die Strukturen der Hilfsorganisationen für diese Größe nicht mehr ausreichend waren.
Die Hilfswerke waren es gewohnt, mit einigen Freiwilligen punktuelle Operationen durchzuführen. Nun erlaubten es die Mittel, zum Beispiel eine Luftbrücke zur Versorgung von Hunderttausenden aufzubauen. Das war eine neue Dimension. Dominik Matter stellt fest:
Man war überfordert im Sinne, dass man die finanziellen Mittel, die von den Spendern zur Verfügung gestellt wurden, nicht effizient und nicht zielgerichtet einsetzen konnte.
Zum Beispiel blieben tonnenweise Nahrungsmittel und Medikamente während Monaten in Hangars, bis die Luftbrücke eingerichtet war, und auch später wieder, als sie unterbrochen war. Auch kleinere Fehlleistungen, wie etwa die geländeuntauglichen Jeeps, die ein Hilfswerk kaufte, gaben zu reden. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz hatte noch zusätzliche Probleme. Das IKRK arbeitete traditionell zwischen zwei kriegführenden Staaten und in der Regel ließen diese die Arbeit des IKRK ausdrücklich zu. Doch hier im Bürgerkrieg war das nicht der Fall und die Bürgerkriegsparteien blockierten auch Hilfsprogramme des IKRK. Das war für die Spender schwer verständlich und für die Mitarbeiter sehr belastend. Umso mehr, als es in diesem neuen Typ von Konflikt nicht um Soldaten, sondern in erster Linie um Zivilisten und vor allem auch um Kinder ging. Die offizielle Schweiz versuchte, den Hilfswerken zu helfen. Ein Sonderbotschafter bemühte sich, dem IKRK den Zugang zu den Bürgerkriegsparteien zu erleichtern, ohne nachhaltigen Erfolg. Für die offizielle Schweiz kam es aber noch schlimmer. 1968 wurde publik, dass Schweizer Waffen in Biafra eingesetzt wurden. Kanonen von Oerlikon Bürle, mit denen nachweislich auch auf Hilfsgütertransporte geschossen wurde.
Die Tradition der humanitären Schweiz wurde durch den Skandal der Oerlikon-Waffenlieferungen stark angekratzt.
Die Empörung über den Skandal verschärfte die Situation der Hilfswerke nochmals, denn die Bevölkerung solidarisierte sich nun noch stärker mit den Opfern und die Spenden nahmen nochmals zu. Und die Probleme damit auch. Mit dem Effekt, dass am Ende des Kriegs, Anfang 1970, unbestreitbar war, dass es so nicht weitergehen konnte. Dominik Matter sagt:
Alle dieser beteiligten Hilfswerke haben daraus die Lehre gezogen, dass es eine professionellere Struktur in der Ausrichtung und in der Umsetzung dieser Missionen braucht.
Es war klar, dass der Bund eine stärkere Rolle spielen musste, nämlich dafür sorgen, dass geschultes Personal für Hilfseinsätze permanent einsatzbereit ist. Darum entstand kurz nach dem Krieg in Biafra das Schweizer Katastrophenhilfekorps. Für die weitere Entwicklung der humanitären Hilfe der Schweiz war das ein wichtiger Schritt.
In 10 Minuten ist es 1. Bevor neue Medikamente zugelassen werden, müssen sie in klinischen Studien, also auch an Menschen, getestet werden. Solche klinischen Studien gibt es aber in der Schweiz nur noch halb so viele wie vor 10 Jahren. Die Pharmaindustrie möchte deshalb wieder mehr Studien in der Schweiz durchführen, um den hiesigen Forschungsplatz zu stärken. Sie kann das aber nicht im Alleingang machen. Jede klinische Studie muss von einer Ethikkommission bewilligt werden, weil verschiedene Interessen aufeinanderprallen. Sabine Gorsche.
Wirkt das neue Medikament bei Menschen so, wie es sollte, oder wirkt ein bereits zugelassenes Medikament in einer geringeren Dosierung besser? Solche und weitere Fragen werden in klinischen Studien erforscht und die Wirkung der Medikamente oder Therapien an Menschen getestet, an Freiwilligen. Nicola Biller-Andorno, Professorin für biomedizinische Ethik der Universität Zürich und Mitglied verschiedener Ethikgremien, sagt:
Deswegen braucht es eine unabhängige Prüfung von Forschungsvorhaben, damit wir da sicher sein können.
Eine unabhängige Prüfung, weil in der klinischen Forschung unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen. Die Pharmaindustrie will ein neues Medikament lancieren, der Forschende an der Universität seine Karriere vorantreiben und die Patientin will gesund werden, sagt Annette Magnan, Geschäftsführerin der Swiss Clinical Trial Organization, einer Dachorganisation für patientenorientierte klinische Forschung.
Man muss eine Institution haben, die diese verschiedenen Interessen unter einen Hut bringt und auch kontrolliert, primär, dass die Würde und Sicherheit des Patienten gewährleistet ist und auch die Datenqualität stimmt.
Das macht die Ethikkommission, interdisziplinär zusammengesetzt mit Fachleuten aus den Bereichen Ethik, Medizin, Recht, Statistik, prüft sie sämtliche Anträge für klinische Forschungen. Die Grundfrage dabei: Werden die Patienten genug geschützt? Denn, so sagt Annette Magnan,
klinische Forschung ist sehr stark eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Je nach Fragestellung geht man ein größeres Risiko ein.
Denn ein todkranker Patient werde für eine Studie sicher mehr riskieren als jemand, der bloß Kopfschmerzen habe. Dass Anträge für klinische Studien abgelehnt werden, sei relativ selten, sagt Annette Magnan von der Dachorganisation für patientenorientierte klinische Forschung. Häufiger würden hingegen Änderungen vorgeschlagen oder Ergänzungen gemacht. Denn
wenn man eine Studie durchführt und die Daten am Schluss nicht verwenden kann, dann ist das unethisch.
Die Ethikkommissionen sind kantonal organisiert und seit 2014 ist ihre Rolle als unabhängige Überprüfung zum Schutz der Patienten im Humanforschungsgesetz festgeschrieben. Ein wichtiger Schritt, sagt die Medizinethikerin Nicola Biller-Andorno.
Diese Regularien waren sicher auch eine Reaktion auf Skandale, die es gegeben hat.
So wurden in den USA in den 1960er Jahren in einem New Yorker Heim geistig behinderte Kinder vorsätzlich mit Hepatitis infiziert, um Impfstoffe zu entwickeln. Medikamententests ohne Einwilligung der Testpersonen gab es auch in der Schweiz. Zum Beispiel in der psychiatrischen Klinik Münsterlingen im Thurgau, sogar bis in die 1980er Jahre. Die Vorfälle werden im Moment historisch aufgearbeitet. Heute ist die Ethikkommission nicht mehr nur ein Beratungs-, sondern ein Prüfgremium. Ohne ihre Zustimmung ist keine klinische Studie möglich.
Ja, die Rückenflosse eines Hais ist wahrscheinlich das Letzte, was Sie beim Blick aufs Meer sehen wollen. Regelmäßig sorgen Haie an Badestränden für negative Schlagzeilen. Wer aber Haie in ihrer natürlichen Umgebung beobachten kann, ist meist beeindruckt. Ein Forscher nimmt deshalb vor einer Insel auf Fidschi Touristen mit in die Tiefe. Auch um sie zu Botschaftern zu machen für diese Tiere, denn Haie sind bedroht. Australien-Korrespondent Urs Welterlin nimmt uns mit auf einen solchen Tauchgang.
«22 Meter unter der Oberfläche, graublaues Wasser. Ich sehe den Hai erst, als er wenige Meter vor mir schwimmt. In 450 Millionen Jahren Evolution hat sich das Tier perfekt an die Umgebung angepasst. Nach ein paar Sekunden umschwimmt uns ein Dutzend Stierhaie, alle über 2 Meter lang. Auf eine lange Aluminiumstange spießt Dr. Thomas Vigneault den Kopf eines Thunfischs. Er wuchtet ihn mehrere Meter in die Höhe. Dann sinkt der Köder langsam zum Boden. So beginne er jeden Morgen seine wissenschaftliche Arbeit mit den Raubfischen, erklärt der Franzose später. Stierhaie reisen im Verlauf eines Tages von einem Hotspot zum anderen, also von Futterplatz zu Futterplatz, dort, wo es potenziell etwas zu fressen gibt. Stierhaie heißen nicht ohne Grund so. Sie sind wuchtig gebaut und aggressiv. Sie greifen auch Menschen an, als eine von wenigen der über 400 Haiarten. Nicht etwa, weil sie uns fressen wollten. Kein Hai hat uns auf der Speisekarte. Doch Stierhaie leben auch in Brackgewässern, nahe am Ufer, und sie schwimmen in Flüssen. Da eben, wo auch Menschen sind. Pro Jahr töten Haie etwa ein Dutzend Menschen weltweit. Eine verschwindend kleine Zahl, wenn man die andere Statistik sieht. 100 Millionen. So viele Haie werden pro Jahr von Menschen getötet. Für Fischstäbchen, für Spaghetti alla Marinara. Und vor allem für Haifischflossensuppe in Teilen Asiens, eine gesuchte Delikatesse, eine Prestigenahrung. Fünf Haie nähern sich dem Thunfischkopf, umkreist von hunderten kleinerer Fische. Dann plötzlich ist er da. Ein Hai, gut 3,5 Meter lang. Ruhig und wie selbstverständlich schnappt er sich die Beute, unbelästigt von den anderen Raubfischen. Stierhaie hätten eine starke Rangordnung, erklärt Vigneault. Sonst aber wisse man wenig über diese Haiart. Die Wissenschaft weiß nicht, wo sie sind, was sie tun. Das Verhalten, die Fortpflanzung vieler Haie sind immer noch ein Mysterium, und das, obwohl sie die Artenvielfalt in den Meeren sichern. Denn sie fressen nicht nur kranke und behinderte Fische. Allein durch ihre Anwesenheit würden sie andere Tiere zur Wachsamkeit zwingen und dazu, dass sie sich häufiger vermehrten, sagt Vigneault. Das stärke Tierarten, festige das Ökosystem. Doch während Panda- und Orang-Utan-Forscher vom Kuscheltiereffekt profitieren, müssen Haiexperten um jeden Forschungsfranken kämpfen. Darum nimmt Vigneault zahlende Touristen mit ins Wasser. Alles unter strikter Kontrolle. Taucher heben eine Aluminiumstange hoch, wenn Haie den Gästen zu nahe kommen. Vigneault notiert sich das Verhalten der Haie, Daten über Aussehen, eventuelle Verletzungen und Veränderungen, Fotos und Filme, all das trägt er in eine Datei ein. Man entwickle eine persönliche Beziehung zu den Tieren, sagt der Forscher. Doch die Methode des Anfütterns ist auch umstritten.
The conservationist perspective is that whatever the wildlife is, that we should in no way try to entrap or attract it or interfere with its natural behavior.
Wildtiere darf man unter keinen Umständen fangen oder ihr natürliches Verhalten beeinflussen. Das sagt Graham Howe, Südafrikaner und Experte für Wildtiertourismus. Er ist ein führender Kritiker des Anlockens von Löwen mit Fleisch auf Safaris und von weißen Haien mit Thunfischblut, wie das vor Kapstadt geschieht. Reine Geldmacherei, reine Ausbeutung von Wildtieren sei das. Doch er macht eine Ausnahme für die Wissenschaft. Dann sei kontrolliertes Anlocken akzeptierbar. Auch Thomas Vigneault ist prinzipiell gegen das Anfüttern. Doch ohne Köderung wären Stierhaie wissenschaftlich nicht studierbar. Das Mitbringen von Gästen bringe zudem einen anderen, gerade so wichtigen Nutzen. Er schärfe in der Bevölkerung das Bewusstsein dafür, wie schön und wichtig Haie seien. Jeder Taucher werde so zu einem Botschafter für ihren Schutz. Er sei anfänglich überrascht gewesen, fast nach jedem Tauchgang einen bestimmten Satz zu hören. Viele Leute kommen zu mir und sagen, das ist das Beste, was ich in meinem Leben getan habe.
Haifischtauchen mit Urs Welterlin hier im Rendezvous. Es ist gleich eins, gleich im ersten und vierten. Viele Berufe sind wegen der Digitalisierung im Umbruch, auch der Journalismus. Was das für angehende Journalistinnen und Journalisten heißt, nach den Schlagzeilen mit Kevin Kahanes.
Es gibt in der Schweiz vorerst keine Pilotversuche mit Mobility Pricing, also etwa Zusatzgebühren für stark befahrene Straßen. Der Bundesrat verzichtet darauf. Er will nun theoretisch untersuchen, welche Auswirkungen dieses Instrument hätte. Die italienische Bank Monte dei Paschi di Siena will 5.500 Stellen abbauen von insgesamt 25.000 und sie will über 600 Filialen schließen. Die Bank soll wegen finanzieller Schwierigkeiten vom Staat gerettet werden. Der schwedische Autohersteller Volvo will ab 2019 neue Autos nur noch mit Elektro- oder Hybridmotoren verkaufen. Ältere Modelle mit reinem Benzin- oder Dieselantrieb sollen schrittweise verschwinden.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.